Etia Latoga informiert über aktuelle News aus der Welt der Hotellerie und Gastronomie. Von Tipps zur Optimierung des eigenen Betriebs bis hin zu steuerlichen Änderungen in der Branche. Einschalten, zuhören, erfolgreicher werden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Etia Latoga informiert. Wir wissen, 2026 kommt. Wir wissen, der Mindestlohn kommt. Und wir wissen, das geht nicht spurlos an uns vorüber. Und genau damit wollen wir uns beschäftigen. Was macht es mit den Unternehmen, mit den BWAs, die nächstes Jahr in der Gastronomie und Hotellerie erzielt werden, mit den Werten? Und da die Personalkosten mit die größte Kostenposition ist, macht es total Sinn, die auch bei Gelegenheit mal zu hinterfragen. Tun wir das Richtige auch richtig? Und wer muss es tun? Und da freue ich mich sehr, dass ich heute zwei Gäste dabei haben, die hier einen ganz anderen Ansatz fahren als eine Dienstplanoptimierung, sondern das Thema ist Robotics. Und ich freue mich sehr, dass heute bei mir im Studio Nick Niedens dabei ist und über die Leitung zugeschaltet aus Frankfurt, mein lieber Freund Tim Blasse von den F&B Heroes, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen. Und jetzt mal vorweg die Frage an euch beiden. Vielleicht, Nick, fängst du an. Wie kommt ihr darauf? Keiner von euch hat das, was ihr heute macht, jemals in der Schule oder im Studium gelernt. Das ist ja eine junge Entwicklung. Und jetzt reden wir über produktiven Einsatz. Vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor und erzählt, wie ihr da hingekommen seid.
Sehr gerne. Ich mache einmal den Anfang. Ich bin Nick, Gründer und Geschäftsführer der Future Machine Labs. Und wir sind jetzt auf dem Thema autonome Reinigung auf Knopfdruck jetzt seit knapp 2 Jahren unterwegs. Die Gründungsgeschichte kommt tatsächlich aus dem, was ich davor gemacht habe. Ich habe davor die Firma Everphone mit aufgebaut, wo wir Smartphones an Firmenkunden vermietet haben und dort im Endeffekt die interne IT entlastet haben. Also auch dort überlegt haben, wie können wir klüger mit Personalkosten umgehen und das Smartphone als Full-Service-Mietmodell anbieten. Und eben das ist die Blaupause für das, was wir heute in der Robotik tun, um das Thema dort auch so einsteigerfreundlich und so reibungsfrei wie möglich zu machen, weil wir sagen, der beste Gastronom oder der beste Hotelier möchte sich nicht zwingend als Robotikexperte entwickeln. Ja, der möchte sein Geschäft nach vorne bringen und die Robotik ist vielleicht ein Nebenthema, als dass wir dort versuchen, das Thema dann für die Hotellerie und die Gastronomie zu treiben.
Und was fasziniert dich so daran? Also andere kochen oder arbeiten im Möbelhaus. Was fasziniert dich so an diesem Thema Robotik?
An dem Thema Robotik fasziniert mich, dass sie im Endeffekt uns hilft, die repetitiven Aufgaben, die wir im Alltag zu haben, zu übernehmen. Also das, was der Mensch nicht kann oder nicht möchte, so vom Aufgabenpaket runterzunehmen, als dass ich Zeit habe für wertschöpfendere Tätigkeiten. Das interessiert mich, das fasziniert mich.
Und können vorweg vielleicht einmal so eine kurze pauschale Antwort.
Ja.
Sind Roboter in der Lage, hier wirklich schon zu helfen oder sind sie eine Beschäftigung?
Die sind in der Lage zu helfen. Wichtig ist, dass das richtige Betriebsmodell dahinter steht. Also, dass sich jemand um die Maschine kümmert. Und das ist eben, was wir machen.
Das werden wir uns gleich nochmal angucken, was da die Voraussetzungen und Bedingungen sind. Dann schalten wir mal nach Frankfurt. Tim, wie bist du da drauf gekommen? Flasche Rotwein und ja. Ein paar schräge Kumpels um sich herum.
Ich glaube, ich bezeichne mich nach wie vor als Gastronom. Obwohl ich das schon länger eigentlich nicht mehr bin. Und ich weiß, wie sich das anfühlt, den ganzen Schmerz und die ganzen Herausforderungen, die man hat, wenn man mit sehr vielen Mitarbeitenden zu tun hat. Nicht, weil es schlecht ist, mit Mitarbeitenden umzugehen, aber ich glaube, das ist schon eine extreme, weil es individuelle, persönliche, einzelne Individuen sind. Also es ist das Thema auch immer sehr unterschiedlich und divers. Und wenn ich mich so genau erinnere, beziehungsweise was mich so gehuckt hat, ist so diese Erkenntnis, in unserer Industrie arbeiten wir seit fast 100 Jahren noch immer noch genauso wie bisher. Ja, und alles andere hat sich verändert. Und wenn man genau hinguckt, sind wir die eine der wenigen Industrien, die wirklich technologisiert sind. Ja, wir arbeiten noch in Küchen, die so strukturiert sind wie vor 100 Jahren und so weiter. Und wenn man so im Industrievergleich schaut, 1 Million Euro Umsatz zu 6 Mitarbeitenden, versus in unserer Branche 1 Million Euro Umsatz zu 12 bis 16 Mitarbeitenden. Das ist einfach, da sieht man, wir sind noch nicht in der, sag ich mal, Transformation oder in der Entwicklung angekommen, die Effizienz zu haben, die wir brauchen, notgedrungenerweise, egal welche Industrie das ist. Meine, in der Landwirtschaft haben auch tausende Menschen mal früher gearbeitet. Mittlerweile sind noch einer der paar hundert Hektar bestellt, ja. Und ich glaube, es ist nicht etwas Schlechtes oder was Negatives, sondern es ist eine natürliche Entwicklung, die wir machen müssen. Und wie kann man das machen? Jetzt irgendwie, die sagen, ja, man speist ein paar Leute raus. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt, sondern es geht darum, wir müssen die Prozesse verändern. Bedeutet, wir müssen auf, sag mal, anfangen, die Prozesse voneinander zu lösen und aufzusplitten, ja. Und genau das fand ich eben gut von dir, Nick. Was machen wir noch und was nicht? Was ist wertbringend oder wertschöpfend und was nicht, ja? Was ist wirklich nur Arbeit oder was ist eine Wertschöpfung? Und da, glaube ich, ist es wichtig zu überlegen, wo machen wir den Cut? Also, wo fangen wir an, Dinge zu automatisieren, damit wir als Menschen das nicht machen müssen? Und wo bringen wir einen Mehrwert, den eine Maschine nicht bringen kann, die sozusagen aber dann auch entsprechend wertvoll sein darf und auch wertvoll bezahlen werden darf oder kann auch vor allem. Und aber ich glaube grundsätzlich, mein Schmerz kam daher zu verstehen, Gastronomie muss vor allem ein Business sein. Und in ganz großen Fällen ist Gastronomie kein Business. Und das ist viel, wie du vorhin gut gesagt hast, ist Beschäftigung, ja. Und das darf es eigentlich nicht sein. Bedeutet, wir müssen unser Verhalten, unser Prozess, unsere Denke ändern. Und das ist, glaube ich, was mich so gereizt hat, zu sagen, es gibt vielleicht eine Lösung und das, oder für einen Großteil unserer Branche kann es eine Lösung sein, mit Robotik sich zu beschäftigen. Robotik in dem Sinne für uns gesprochen, Küchenroboter.
Also gerade die Küche, weil du sie gesagt hast, organisiert wie vor 100 Jahren, fiel mir sofort hier dieser Comicfilm Ratatouille ein. Und tatsächlich ist es so. Also es hat sich da sehr wenig verändert. Wie stolz ist man auf die französischen Stationsnamen und wer was macht und kann und tut und so weiter und so fort. Und der militärische Drill, den Klammer auf, schon lange keiner mehr hören möchte und so will ja auch kaum noch jemand arbeiten, war aber notwendig, um die ganzen Arbeitsabläufe so zu strukturieren und zu organisieren, um diese Top-Leistungen zu bringen. Jetzt sprichst du da einen Punkt an, wenn ich mal über den Tellerrand gucke und wir gucken mal in die Automobilindustrie, was hat die versucht? Also da gab es ja auch zwei Ansätze. Da gibt es einmal die Modelle, die sind explizit als Elektrofahrzeug gebaut, konzipiert, ganz anders aufgebaut als die traditionelle Autobauversion. Und dann gibt es die eher so die traditionellen Konstruktionen mit der Batterie und einem Elektromotor versehen und wundern, dass sie nicht so weit kommen. Ist das auch etwas, was du jetzt für die Hospitality oder für die Gastronomie siehst? Wer muss sich wem anpassen? Passt sich die Techniker, die Roboter der Branche an oder muss die Branche sich dem Roboter anpassen, damit das funktioniert und möglich ist? Was ist da deine Meinung?
Ich glaube, man muss das neu denken. Und der Glaube, ich kann einfach eine Substitution machen, ich nehme etwas raus, was Neues rein und alles ist gut, wissen alle, so einfach ist es nicht. Sondern das davor ist genauso wichtig, wie es danach und wieder oben und da unten bedeutet. Der Kontext, wie etwas funktioniert, ist ja maßgeblich, dass es überhaupt funktionieren kann. Und deswegen glaube ich schon, dass momentan und das ist meine Überzeugung, um auch die gesamte Wertschöpfung aus diesem Robotik-Thema, Automatisierungsthema schöpfen zu können, müssen wir alles von Scratch neu denken. Weil momentan gibt es auch noch keine, sag ich mal, die Zutaten, die momentan existieren, sind alle für einen Herd, für einen Kombidämpfer oder für irgendwas anderes gemacht worden, aber noch nicht für einen Roboter. Und insofern merkt man an der Stelle schon, dass sozusagen wir neu denken müssen und wir müssen das Gesamte neu denken und erst dann auch kriegen wir die wirklichen Leverage raus oder die Mehrwerte raus, die Robotik bieten kann, weil es geht ja so weit zurück zu überlegen, was für einen Raum brauche ich? Wie groß muss der Raum sein? Was brauche ich überhaupt noch? Ja. Und insofern sehen wir, dass wir eigentlich, dass es eine neue Sparte sich entwickeln muss oder entwickeln wird. Wir nennen die Robotic Gastronomy, die einfach als First Principle Robotic denkt und dann entsprechend sagt, wie muss, sag ich mal, Gastronomie sein oder was möchte ich, wenn ich das erreichen möchte mit dieser Robotik, was kann ich damit erzielen? Und ansonsten sind wir immer in diesem Wunschdenken, der Roboter müsste dies können, jenes können, etc. Dann fallen wir sehr schnell in die Prozesse zurück, nur denselben Prozess nicht mehr selber zu machen, sondern einfach nur durch eine Maschine in Anführungsstrichen, aber kriegen nicht, sag ich mal, die Effizienz hin, die eigentlich in der Robotik stecken könnte. Das Einzige, was mir von der Automobilindustrie abschauen wollen würde, ist, und das hat mich auch fasziniert, die bauen das Auto ja gar nicht mehr. Sondern es ist ein Assembling. Die bauen es doch zusammen. Ja, wenn man gleich in Wolfsburg reinschaut, in die gläserne Fabrik, ja, da kommen alle Teile von überall an und dort wird das, sag ich mal, zusammengebaut. Natürlich ein paar mehr Teile als beim kleinen, vielleicht ein Schnitzelteller oder so, aber es ist ein Assembling. Und ich glaube, wenn wir da anfangen, diese Trennung von Produktion und Fertigung, dann kommen wir zu dem ersten großen Schritt zu überlegen, wie kann man Komplexitäten voneinander lösen und damit entsprechend auch effizienter gestalten. Ja. Und wenn ich mich als, sag ich mal, als Gastronom mich mehr um die Fertigung kümmern könnte und würde, ja, und weniger um die Produktion. Damit habe ich, glaube ich, einen ganz großen Teil erledigt. Und ich glaube, jeder Gastronom, der nicht Koch ist selber, wird ja sagen, er hat keine Ahnung, was in der Küche passiert. Wenn der Koch ihm sagt, ich habe ganz viel zu tun, ich muss Mise-en-Place machen, sagt der Gastronom, okay, scheint so zu sein, ne? Aber er weiß nicht, was genau und warum und wie viel. Er weiß nur, das kostet wahnsinnig viel Geld. Ja? Und er sieht nur, der Output ist nicht da, der Umsatz ist nicht da, obwohl dir alle jemand sagen, ich habe viel zu viel Arbeit, komm nicht hinterher, das schaffe ich nicht, ich brauche mehr Leute, ich brauche mehr Ressourcen, ich brauche mehr Geld, etc. etc. Ja? Aber es passt nicht mit dem Bild zusammen, nämlich ganz unterm Strich, da ist nicht mehr Geld da. Ja, da kommt oben auch nicht mehr rein. Ja, und ich glaube, diese Diskrepanz müssen wir auflösen. Und da ist sicher Robotik eine Möglichkeit.
Ich finde deinen Punkt vom Anfang sehr wichtig, Tim. Dass wenn man sagt, wie mache ich das Thema Robotik, wie bringe ich das denn überhaupt in die Küchen und in die Masse, dass einfach den Roboter reinzustellen als Fremdkörper nicht funktionieren wird. Also die Prozesse drumherum, die kann man nicht so verbiegen, dass sie sich alle dieser Maschine anpassen werden, sondern man ist jetzt in einer Übergangsphase, wo man dafür sorgen muss, dass diese Maschine, dieser Roboter gut integriert wird in die Arbeitsabläufe, auch wenn die Infrastruktur gerade dafür noch nicht ausgerichtet ist, weil niemand wird die Infrastruktur Küche auf Robotik münzen, wenn der Proof of Concept nicht da ist.
Da wollte ich jetzt gerade zu dir kommen. Jetzt stelle ich mir das in der Küche natürlich ultrakomplex vor und ich war tief beeindruckt, als ich die Maschine da bei euch gesehen habe, die Technik mit diesem schrägen Herd, auf dem die Töpfe sich kreiseln und so weiter. Aber jetzt mal zu dir, Nick. In der Automotive-Branche gibt es ja auch verschiedene Stufen des autonomen Fahrens. Und jetzt habe ich so ein Bild vor Augen. Ich denke an den Rasenroboter, ja, draußen vor der Tür. Da hat man früher schön brav die Drahtschleifen gesteckt, innerhalb denen er sich bewegen durfte. Und dann ist die Maschine ziemlich hohl und doof da rumgeblödelt. Heute gibt es welche, da muss man kein Draht mehr stecken. Die erkennen selber Hindernisse, fahren drumherum. Wenn sich jemand nähert, weichen sie aus. Und dann ein Igel tun sie auch nichts mehr. Telefonieren sie mit Satelliten und sonst noch irgendwas. Also die haben ja sich enorm weiterentwickelt. Aber wie funktioniert das in einem Gebäude? Da hast du ein Bestandsgebäude, du hast Stufen, du hast mehr oder weniger breite Flure, du hast eine katastrophale Funkverbindung im Flur. Ja. Wie erreichst du den dann? Und mit Satellitennavigation fällt dann an der Stelle aufgrund der Ungenauigkeit sowieso aus. Also wie habt ihr das gelöst oder wie löst ihr es?
Ja, in der Reinigungsrobotik ist es so, dass die Qualität am Ende, wie die Maschine fährt oder eben nicht fährt, davon abhängt, wie gut ich eine Fläche kartiere, also ein digitales Abbild eines Lageplans zeichne. Und dort gilt es dann auch, der Maschine alle Flächen beizubringen, die sie nicht versteht. Also eine Treppenstufe, wo sie runterfallen könnte, Glaswände, wo sie gegenfahren könnte oder andere sicherheitskritische Bereiche, um das Thema sicherer Betrieb auf einer Fläche zu ermöglichen. Tatsächlich ist die Sensorik so weit, dass sie dynamische Hindernisse erkennen kann. Das heißt, der Einsatz vor Menschen oder vor Mitarbeitern, auch heute im Tagesbetrieb, ist kein Thema. Die Maschine fährt um einen herum, kann der Maschine auch beibringen, dass sie stehen bleibt und wartet, bis der Mensch um sie herum geht. Da gibt es verschiedene Spielarten. Aber alles steht und fällt mit der Qualität der Implementierung.
Also Stammdaten, das Rezeptbuch sozusagen, das Kochbuch an der Stelle. Was wären denn jetzt, wenn ich jetzt mich mit dem Gedanken spiele und in Anblick des steigenden Mindestlohns jetzt überlege und prüfe, ja, die Reinigung, ich bleibe so mal im Hotel, Lobbybereich ist ja prädestiniert, denk, wann reinigst du den? Na, sicherlich nicht morgens um 8:30 beim Checkout, wenn sie da alle drüber wuseln, sondern irgendwann mitten in der Nacht, wenn alle schlafen am besten. So, wer hat Lust, da nachts durchs Haus zu zaubern und zu reinigen? Kriege ich überhaupt jemanden? Also das ist auch die Frage, ist das eher so für städtische Hospitality oder ist das eher was fürs Land? Also wie siehst du den Einsatz? Wie bedienst du eine Anfrage, wenn sie reinkommt?
Ja, also vielleicht machen wir ein konkretes Fallbeispiel, wenn man sich so ein traditionelles Stadthotel vorstellt, um die 150 Zimmer. Dann ist es so, dass ich, wie du richtig sagst, die Lobbybereiche oder wie die Hotellerie sagt, die Public-Bereiche, dann reinigen möchte, wenn am wenigsten auf der Fläche passiert. Und das ist häufig nachts. Jetzt versuch mal jemanden zu finden, der Lust hat, in der Nachtschicht Böden zu reinigen oder Flächen zu saugen. Das ist eine große Herausforderung. Die Industrie hat sich da die Nachtzuschläge ausgedacht, um irgendwo eine Motivation zu schaffen für das Personal. Das macht die Tätigkeit nicht attraktiver. Sie entlohnt nur für die zusätzlichen Bürden. Und das ist tatsächlich der Sweet Spot für Robotik, weil der Robotik ist natürlich egal, ob sie morgens oder abends eingesetzt wird.
Bleiben wir mal bei der Hospitality, Tim. Hotels überlegen oder man sieht des Öfteren ein Downgrade der Leistung beim F&B-Bereich, weil man sagt, okay, macht das jetzt überhaupt noch Sinn, jetzt die Küche offen zu haben? Nee, wir machen um 21 Uhr zu, Randzeiten, um 22 Uhr reist einer an, nee, tut mir leid, kalte Küche, wir haben nichts mehr. Wären das so Einsatzgebiete und Möglichkeiten, wo du sagst, Moment mal, auch da kann man jetzt das Angebot neu denken, wenn man die Maschine hat?
Absolut. Ich glaube, es gibt ein großes Missverständnis bei Roboter. Intuitiv denken ganz viele, das ist ideal für Kantinen, Gemeinschaftsverpflegung. Aber es ist eigentlich genau das Gegenteil, weil der Roboter ist nicht sehr gut, ganz viel auf einmal herzustellen. Zumindest die jetzige Technik. Ja, dafür gibt es Maschinen, dafür gibt es andere Technik dafür, um 2000 Essen innerhalb von einer Stunde, sag ich mal, an den Mann und Frau zu bringen. Was der Roboter sehr gut kann, ist, auf lange Zeit, sag ich mal, permanent etwas herzustellen. Das ist die Idealform. Wenn man das übersetzt, bedeutet, durch Robotik kann, oder das ist unsere These, Gastronomie rentabel oder profitabel sein, da wo normale, klassische Gastronomie nicht rentabel ist oder nicht wirtschaftlich ist. Ja. Warum? Weil ganz wenig Manpower oder Mitarbeitende benötigt werden. Und damit sozusagen einen teilweise sicher auch ein autonomer Betrieb möglich ist mit der Robotik, eine Versorgung, wo der Gast sich selber nehmen kann, wo er selber, sag ich mal, eine Order bestellt und, sag ich mal, sich auch entnimmt. Ich glaube nach wie vor, dass grundsätzlich Gastronomie mit Menschen immer besser ist. Ich glaube nicht daran, dass zum Schluss alle nur noch vor irgendwelchen Automatenrobotern oder Vending-Maschinen stehen wollen, um sich irgendwelches Essen rauszuholen. Das glaube ich nicht. Und da geht sicher auch ein ganz wichtiger Teil verloren. Und gleichzeitig ist es vielleicht aber auch dann der richtige Einsatz von der Ressource Mitarbeitenden für das Wesentliche, um was vielleicht geht. Ne? Also die meiste Arbeit, glaube ich, die Mitarbeitenden tun, ist dann eigentlich das, nicht am Gast, sondern am Gast sind sie 2 Minuten, 3 Minuten und ansonsten sind sie irgendwas am Holen, am Machen, am Tun, am Aufräumen, am Putzen, am Bornieren an, ne, und so weiter.
Also, im Idealfall.
Im Idealfall, genau.
Ja.
Und die Schöne wäre, oder das ist so ein bisschen vielleicht die Utopie oder die Vorstellung, dass es sich das shiftet und sozusagen, dass der Mitarbeiter eine Zeit dafür den Gast hat und damit auch einen Mehrwert schaffen kann für beide Seiten und zum Schluss natürlich auch fürs Geschäft, ja. Insofern ja, ich glaube, dass Robotik gerade in einem volatilen Geschäft wie in der Hotellerie es Sinn macht, weil natürlich die auf der anderen Seite mit sehr langen Öffnungszeiten, also 24/7 sind sie da, aber 24/7 kann man keinen Mitarbeitenden hinstellen. Also ist es natürlich aber super, wenn man hohen Serviceleistung bieten möchte mit Versorgung, dass man aber auch 24/7 Versorgung hat. Und das ist sicher mit Automatisierung, Robotik möglich und was sonst nicht möglich wäre. Und ich glaube auch, dass dann wiederum ein Zugriff auf andere Arten von Mitarbeitern möglich ist, was nicht jetzt nur jemand ist, der, sag ich mal, sehr erfahren in der Küche ist oder kochen kann oder was auch immer, sondern vielleicht sind es auf einmal Menschen, die gerne mit anderen Menschen umgehen, ne? Und die einfach einen Spaß haben mit in der Kommunikation und wie auch immer. Und so kann sich, glaube ich, auch die Anforderungen an deinen Mitarbeitenden sich komplett verändern, weil sozusagen das Know-how oder besondere Skills gar nicht notwendig sind, sondern vielleicht sind das dann die Social Skills, Soft Skills viel relevanter auf einmal. Und nicht, ob ich 3 Teller tragen kann oder ob ich einen Topf, ob ich eine Pfanne schwenken kann.
Guter Punkt. Ich glaube, Nick, du hast uns ja auch noch ein Beispiel aus der Praxis mitgebracht, aus deinem Einsatz. Wo sind diese Bedingungen, wo sind diese praktischen Beispiele, der reale Einsatz im Betrieb und was bringt es dann dem Unternehmen? Also Tim hat gerade gesagt, Rentabilität ist da ein großes Stichwort. Ist das jetzt so eine Spinnerei, die man sich leisten wollen muss oder wie sieht das für den Unternehmer rein betriebswirtschaftlich gesehen auch aus?
Ja, das ist nämlich der spannendste Punkt. Es ist keine technische Spielerei, kein Bling-Bling, sondern es schafft wirklich Zeit für die wertschöpfende Tätigkeit. Und in Tims Beispiel heißt es dann, dass ich auf dem Gast arbeite, dass ich dann auch wirklich mit dem Gast vielleicht eine anständige Beratung vollziehen kann und mich darauf konzentriere, da Umsatz zu steigern. In der Reinigung entstehen tatsächlich dieselben Effekte. Wenn ich überlege, dass ich in einer 8-Stunden-Schicht 45 Minuten zum Saugen von Fluren investiere, bedeutet das im Umkehrschluss, als Housekeeper bedeutet es im Umkehrschluss, dass ich in den Zimmern sehr effizient sein muss. Das heißt, ich konzentriere mich auf die vertikalen Flächen im Badezimmer, konzentriere mich aufs Bett und ich saug mal schnell den Teppich durch. Und habe dann natürlich keine Zeit für die kleinen Details, für das, was am Ende den Unterschied macht. Und ich weiß nicht, ob ihr eine solche Situation schon mal hattet, aber wenn man dann mal in einem Hotelzimmer schläft und dann unters Bett
ist schon mal vorgekommen, ja.
Guckt, ja, und dann vielleicht eine zerknüllte Cola-Dose oder was noch viel Schlimmeres findet. Ich weiß nicht, ob ihr dann nochmal in dieses Hotel einchecken würdet. Sauberkeit, Hygiene ist einfach das Aushängeschild von einem großartigen Hotelbetrieb. Und in der Sekunde, in der ich diese, ich sag mal, 45 Minuten Teppichsaugung auf die Maschine lege, habe ich einfach mehr Zeit für die Zimmer, um da das gewisse Extra reinzubringen, nochmal unter das Bett zu schauen, nochmal das Kissen aufzuschütteln und nochmal die Extra-Erfahrung zu schaffen.
Das heißt, du siehst das gar nicht so sehr als Ersatz, sondern zu sagen, okay, das ist um den Druck rauszunehmen, um die Mitarbeiter zu entlasten und denen diese Extrameile, diesen Bonus, den man eben mit dem ein Haus, sage ich mal, sein Plus an Qualität dann auch zur Schau stellen kann und damit dann auch vielleicht eine höhere Preisbereitschaft durchsetzen kann.
Genau so ist es. Tatsächlich erleben wir das auch, dass in der Sekunde, in der man anfängt.
Hast du da eine Beispielkalkulation für uns?
Ich kann mal eine aufmachen. Also gehen wir mal zu dem Public Cleaning, ja, wo ich wirklich 4 Stunden am Tag investiere, um die Lobby und die Public-Bereiche sauber zu halten. Ja? Wenn ich von 30,4 Tagen im Monat ausgehe, sind das 120 Stunden knapp, die ich investiere, um die Public-Bereiche zu reinigen. Okay. Ein Housekeeper verdient in der Regel median 14 Euro die Stunde. Mhm. Ja, da kommen dann natürlich Lohnkosten oben drauf, sagen wir mal um die 30%. Und dadurch, dass ich die Public-Bereiche nachts reinige, gewisser Nachtzuschlag, in der Regel um die 25%. So dass ich dann irgendwann bei einem Stundenlohn von knapp 23 Euro bin.
Ja.
Dies ein
mit Arbeitgeber, kostet, mit Arbeitgeberanteil.
Genau, mit dem Arbeitgeberanteil. Und das aufs Jahr hochgerechnet sind 33.000 Euro, die ich investiere, um meine Public-Bereiche sauber zu halten.
Mhm.
Wenn ich jetzt eine Maschine auswähle, ja, die dasselbe kann, natürlich nicht in derselben Art und Weise, ja, aber ich sag mal auf demselben Hygienelevel. Und in derselben Reihenfolge, dann kann ich eine solche Maschine im Jahr unterhalten für um die 10.000 Euro. Ja.
Oh, jetzt wird's interessant. Das heißt, so 10.000 Euro im Jahr für ist so ein Praxisbeispiel im Vergleich dazu, wo vorher jemand per Hand übergeschlagen, ob es jetzt 30 oder 33.000 sind. Das heißt, da ist ja eine signifikante Einsparung an Lohnkosten an der Stelle möglich. Und die Zeit kann das Unternehmen entweder sparen oder, wie du vorhin gesagt hast, in Steigerung der Qualität investieren.
So ist es.
Jetzt auf der anderen Frage, du hast gesagt 10.000. Das heißt, kommt man da mit einer so einer Maschine 10.000 und die geht ja auch nicht in Urlaub, die wird ja auch nie krank, die ist ja immer da.
So ist es. Die Maschine fährt, ja. Natürlich braucht die Maschine eine gewisse Pflege und Wartung. Da stellen wir uns dann hinter, das übernehmen wir dann.
Mhm.
Aber die Maschine fährt so oft, wie ich das möchte. Und dann verändern sich natürlich die Spielregeln. Denn es wird mit jeder zusätzlichen Fahrt, die ich mache, mit jeder zusätzlichen Reinigung, die ich tätige, natürlich günstiger. In der traditionellen Welt wird es natürlich mit jedem Zentimeter, den ich zusätzlich reinige, natürlich teurer.
Nachvollziehbar.
Ich habe mal eine Frage.
Ja?
Siehst du schon Veränderungen im Markt bei Leuten, die Hotels planen, dass sie die Reinigung der Flächen durch Robotik von vornherein mitplanen und denken? Weil wenn man das mal ganz durchdenkt, dann müsste man überlegen, wie man halt Tischbeine besser macht, sodass es drüber gefahren werden könnte, also keine Stufen mehr geben, die Ecken vielleicht nicht mehr nur spitzwinklig sind, sondern ein bisschen runder sind und die Höhen unter den sag ich mal, Betten durchfahrbar lassen und weiß keine Ahnung. Ne? Also momentan ist die Welt für Menschen gebaut und nicht für Roboter.
So ist
es. Ja, und die Frage ist natürlich gerade in dem Fall, wo ihr eine sehr starke Interaktion habt in dem Umfeld vom Menschen, ist ja nicht die Frage, was muss getan werden, dass es eigentlich mehr ein Umfeld für Roboter wird, ne? Und das finde ich interessant, ob dann insgesamt im Business Case so viel mehr Wertschöpfung drin liegt oder Einsparung oder Effizienz, dass es sich lohnt zu sagen, keine Ahnung, ich brauche normalerweise bei Hotels Reinigungskosten, ich weiß nicht, Erik, vielleicht kannst du es aus dem FF sagen, im Jahr 100.000 Euro und auf einmal habe ich vielleicht noch 20. Vielleicht habe ich nur noch 20.000 Euro, ne? Da lohnt es sich ja schon, über die entsprechende Laufzeit nachzudenken, wie ich auch gleich, sag ich mal, im Bau etwas berücksichtige, ne? Und überlege, ja, vielleicht investiere ich ganz anders.
Tim, da sprichst du einen Punkt an. Inklusion meint jetzt nicht nur uns Ein- oder Zweibeiner, sondern jetzt plötzlich denken wir auch Maschinen mit in die Inklusion mit rein. Und wer dann entsprechend von Anfang an gleich richtig baut oder hier technologieoffen baut, der hat natürlich da große Vorteile und es muss nicht unbedingt hässlich sein. Die Zeit vergeht mit euch wie im Fluge. Tim, vielleicht noch eine schnelle Antwort auf die Frage. Dem Nick habe ich ja jetzt schon gefragt. Der hat mit seinen Zahlen gut vorbereitet aufzeigen können, was sich mit Robotik in dem Bereich verändern lässt in der Struktur. Wie sieht das in der Küche aus? Wie sind da eure Erfahrungen?
Also, wenn wir eine Rechnung aufmachen, unser P&L sieht so aus. Wenn wir 1 Million Euro Umsatz machen mit dem Küchenroboter, dann haben wir unten eine Marge von über 20%. Wie geht das? Normalerweise, klar, Warenersatz bleibt das Gleiche, mehr oder weniger, ob 30, wir berechnen oft mit 35, weil wir denken, wir müssen mehr Value bieten als vielleicht sonst der andere Durchschnitt. Und dann kommen die ganzen anderen üblichen Kosten dazu. Was ist der Unterschied? Natürlich, wir denken ungefähr mit 12% Personalkosten versus, was ist heute schon Realität? Eigentlich, glaube ich, über 40, ne? Das ist eigentlich die Wahrheit.
Traurige Realität.
Genau, wir glauben immer noch, dass es 33 wäre, ja, aber davon sind wir, glaube ich, mittlerweile längst entfernt, zumindest in der klassischen Full-Service-Gastronomie. Und insofern liegt da der Leverage, ja, und das, wenn man es wiederum andersrum denkt, man kann halt deutlich weiter runterkommen, auch in seinem, sag ich mal, Mindestumsatz, den man braucht oder Mindestprofit, ja, weil zum Schluss ist es so, dass in einer Schicht, sag ich mal, kann man auch mit einer Person arbeiten. Ja, bedeutet, wenn ich 1,5 Schichten am Tag habe, dann habe ich sozusagen 1,5 Leute pro Tag. Und damit sinkt natürlich der mindestens Umsatz, den ich machen muss, deutlich, was da auf der anderen Seite genau heißen kann. Ich kann auf einmal Gastronomieflächen orten und dann Stellen anbieten, wo es sich sonst niemals gelohnt hätte. Und das ist, glaube ich, so die Denke, die wir haben oder die Chance, die darin steckt, zu sagen, nicht mit dem Anspruch einfach, ich kann aus meiner 20-köpfigen Mannschaft eine 3-köpfige machen, sondern vielmehr, wie kann ich neue Businessmodelle oder neue Geschäftsfelder aufmachen, die bevor gar nicht erschlossen werden konnten, weil ich es nie gerechnet hat. Ja. Mhm. Und ich glaube, wir sind ein Flächenland, wir sind ein Land mit ganz vielen defragmentierten Orten und Örtchen. Und wir sehen ja, wie viele Gastronomien gerade außerhalb der Ballungszentren verschwinden, weil sich's nicht gerechnet. Ja, und vielleicht ist das auch wiederum eine Möglichkeit zu sehen, vielleicht lässt sich auch mit Robotik dann wieder auch in der Fläche Gastronomie wirtschaftlich betreiben.
Ich danke euch beiden. Das war eine total spannende, kurzweilige Ausgabe. Und diese Gedankenansätze, die ihr verfolgt, das ist wirklich ein sehr fortschrittlich. Ich habe viel heute mitgenommen. Am allermeisten hat mir die Differenzierung im Denken zwischen Beschäftigung und Wertschöpfung. Also wir müssen umdenken. Wir müssen differenzieren, Beschäftigung von Wertschöpfung trennen. Die wertschöpfenden Zeiten, das sind die, die dem Unternehmen ja dann auch gut tun und die, an denen man das gute Geld verdient. Die Beschäftigung, wie denn deutsche Sprache ist eigentlich sehr bezeichnet an der Stelle. Es ist eine Beschäftigung. So, die ist nicht, die ist ergebnisoffen. Da musste ich unbedingt damit verbunden sein, dass was Positives fürs Unternehmen am Ende rumkommt. Und trotzdem ist der Tag vergangen. Also diese Differenzierung in der Wahrnehmung, in der Einteilung, auch das wirkt auch auf den Dienstplan. Würde ich jetzt da gar nicht einmal zurückstellen. Das gehört da genauso mit rein. Und jetzt plötzlich gleichwertig unter den Optionen, unter den Möglichkeiten im Sinne eines inklusiven Gedankens hier Robotik mitzudenken, ist vielleicht das Tor in eine neue Welt, neue Möglichkeiten, hohe Flächeneffizienz, vielleicht auch da ein Stück weit ein Teil der Wahrheit und ein Teil der Zukunft in der Gastronomie und Hotellerie, dass man sich hier eben durch Roboter etwas erschließt, was ohne wirtschaftlich nicht mehr möglich wäre. Ich danke euch beiden sehr für eure Zeit, für eure Gedanken, für eure Offenheit, die ihr heute wieder mit eingebracht habt. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn es heißt ETL Atruga informiert. Macht's gut, gute Umsätze und viel Erfolg.
Das war ETL Atruga informiert, euer Branchenupdate für die Hotellerie und Gastronomie. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keine unserer zukünftigen Folgen verpasst. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal.